fehlen, Urlaub gehen, dann ist das gleich so. Ich kenne es noch von einigen anderen Gemeinden. Ich bin dann immer froh, dass es dieser Grund ist und nicht an mir liegt, also wenn ich predigen kann, dass die Leute verschwinden. Vielleicht kann es auch sein, aber ich hoffe, dass es hier nicht so der Fall ist. Ja, ich atme so ein bisschen auf, auch wenn der Hahn hier auch gerade gut ausatmet. Ich habe am Montag meine letzte Prüfung gehabt, bin fertig mit dem Masterstudium, deswegen bin ich so relaxed, so entspannt. Eigentlich müsste ich jetzt auch in den Urlaub fahren oder so, aber es hat gut geklappt und das wollte ich euch einfach sagen. Danke für die Gebete, für die alle, die mit dran gedacht haben. Am Montag nachmittags habe ich dann die Ergebnisse bekommen und bin jetzt Master of Disaster. Ja, abgesehen von diesem komischen Titel, ich bin Gott dankbar für diese Zeit, für das Durchtragen, geistlich, finanziell, familiär. Das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit und ich glaube auch eine gute Vorbereitung für den kommenden Dienst in allen Richtungen. Gut, soweit zu der Vorrede. Jetzt widmen wir uns wieder dem Jona-Buch. Kurze oder kleine Brücke. Gerade in dieser Zeit, in den letzten, ja, das sind jetzt vier Monate, in denen ich jetzt an der AWM studiert habe, ist mir eine Sache wirklich immer deutlicher geworden durch das Studium, vor allem auch des Alten Testamentes. Davor war ich so mehr im Neuen Testament verwurzelt und habe da auch viel gegraben und viel gelesen und viel gelernt. Und bin auch bewusst an die AWM nach Kontra gegangen, um mehr ins Alte Testament einzusteigen. Ich habe bei einer Predigt vom Trauger Topp, das ist der Leiter von der AWM, habe ich eine Predigt von ihm gehört über Jakob und Esau, das war in Feuerbach, saß ich da. Und die ging länger wie meine Predigten. Ich glaube, über eine Stunde hat er da gepredigt. Aber das war so herrlich. Für mich war das so herrlich. Ich habe nur gestaunt, wie er das Alte Testament ausgelegt hat. Und ich habe gedacht, und er hat das Alte Testament auf die Gemeinde ausgelegt. Jakob und Esau und was das mit der Gemeinde zu tun hat. Und ich konnte nicht, ich saß da und dachte, boah, das möchte ich auch lernen. Das war einer der Gründe, warum ich an die AWM gegangen bin. Und habe dann sehr, sehr viele Kurse auch bei ihm besucht, um da viel, viel davon zu lernen. Als ich dann in der Prüfung drin saß, haben mich die Prüfer gefragt, die haben so die Liste gegeben und haben gesagt, hat das irgendeinen Grund, warum sie permanent bei fast dem gleichen Lehrer waren? Ich sage, ja, hat schon. Ich wollte einfach viel lernen, was im Alten Testament, was Gott uns da verheißen hat. Und vor allem, und das ist das, was ich entdeckt habe, es ist nicht irgendetwas, was, okay, das ist das Alte Testament und wir leben im Neuen Testament, sondern einfach das zu entdecken, wie Gott von Anfang an in seiner Heilsgeschichte von den ersten Zeilen der Bibel, wie er diese Geschichte schreibt mit uns, wie er seine Gemeinde, seinen Leib, sein Reich baut. Und das fängt nicht erst im Neuen Testament, sondern ist, wie gesagt, ist ganz tief verwurzelt im Alten. Und eine Aussage oder ein Gedanke ist mir immer wieder begegnet und mir zu meinem Lebenssinn geworden oder ist mir ganz groß geworden. Und es war die Aussage, dass Gott keine vollkommenen Menschen sucht und braucht, sondern diejenigen, die bereit sind, Buße zu tun. Also die bereit sind, umzudenken und sich korrigieren zu lassen. Das ist, also solche Menschen sucht Gott. Das ist ein wirklich Evangelium schon im Alten Testament. Dass Gott nicht erwartet, dass ich von heute auf morgen perfekt und fehlerlos und sündlos bin, denn er weiß um unseren Zustand, sondern dass er von mir nicht das erwartet, sondern das, was er von mir erwartet, ist, dass ich, wenn er mir meine Fehler zeigt und mein Vergehen und wenn er mich aufruft, umzudenken, im Altdeutsch Buße zu tun, Metanoia auf Griechisch, ja, Umdenken, Sinnesänderung. Wenn er mich dazu aufruft, wenn er mir die Dinge vor Augen zeigt, dass ich einfach bereit bin und gern diese Dinge tue, das ist das, was er von mir erwartet. Das ist für mich eine gute Nachricht. Das erleichtert auch in Bezug jetzt auf meinen Dienst, auf meine kommenden Dienste, ich muss nicht erst komplett fertig, perfekt sein, um diese Dienste tun zu können, sondern bereit sein, von ihm zu lernen, mit ihm zu gehen und mit ihm mich verändern zu lassen. Und das ist die ganze Botschaft seit dem Sündenfall. Gott ruft und sagt, Adam, Mensch, ja, Mensch, wo bist du? Lass dich zurückbringen. Das ist die Botschaft, die sich durchzieht, bei der Jesus eben nicht Halt macht, sondern sie wirklich erst vollkommen macht. Und einfach dieser Ruf, komm zurück. Und das Buch Jona, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, das ist schon etwas länger her, hat diese Berechtigung im Alten Testament, oder ich würde sagen, in unserer Bibel hat deswegen die Berechtigung, weil es genau diesen Aufruf macht. Es ist uns dazu da, nicht um eine tolle oder interessante Kindergeschichte zu erzählen, sondern es ist der Aufruf zu sagen, komm zurück. Ich gebe dich nicht auf, komm zurück. Dieser Ruf zur Buße. Und das macht Gott auf herrliche Weise in diesem Buch. Und wir haben gesehen, dass am Anfang in Kapitel 1 Gott Jona diesen Auftrag gibt und sagt, geh und verkündige. Geh in die große Stadt. Jona bockt, er wehrt sich und sagt, nein, habe ich keine Lust, weil ich weiß, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, und wehrt sich da. Das erfahren wir schon aus Kapitel 4. Aber da heißt, Jona flieht von dem Angesicht des Herrn. Und dann ab Vers 4, Kapitel 1, ab Vers 4 sehen wir, wie Gott dann an Jona arbeitet, weil er ihn nicht aufgibt. Und der Grund, warum Gott ihn nicht aufgibt, ist in Vers 9. Das ist dieses Bekenntnis von Jona. Darüber haben wir letztes Mal nachgedacht, letzten Sonntag. Da heißt es, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn. Und diese Furcht ist nicht Angst haben und auf dem Boden kriechen, sondern sonst würde Jona nicht abhauen von Gott, sondern diese Furcht ist ein Wissen, wer Gott ist und wer ich bin. Es ist ein Fürchten, es ist ein Anbeten, es ist ein Glaube an diesen Gott. An diesen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Sprücheschreiber sagt, die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Wenn ich den Herrn fürchte, das heißt ihn richtig verstehe, oder ihn richtig verstehe und sehe, fange ich zu begreifen, sein Heilsplan, sein Wesen, wer er ist. Und Gott bemüht sich um Jona. Und dann kommt Kapitel 2 und da wird es deutlich, da ist diese Aussage ganz deutlich, dass Gott jetzt dem Jona zeigt, was Buße ist und dass Gott Jona nicht aufgibt. Er gibt ihn nicht auf und warum? Weil Jona Gott fürchtet. Psalm 34, das haben wir auch letztes Mal uns angeschaut, macht so deutlich, dass Gott die ihn fürchten, nicht aufgibt, dass er sie rettet. Ganz, ganz viele ist in diesem Psalm 34 von diesen Aussagen. Der Engel des Herrn, Psalm 34, 8, der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und befreit sie. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Sie schreien und der Herr hört. Aus ihren Bedrängnissen rettet er sie. Das sind so die Verheißungen, die dastehen. Und jetzt möchte ich mit uns diesen Text mal lesen und uns anschauen, was jetzt mit Jona passiert. Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch. Also zuerst eine große Stadt, dann ein großer Sturm und jetzt taucht auch ein großer Fisch auf. Jona zu verschlingen, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zu dem Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, und du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Meer der Meere, in das Herz der Meere, und die Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von dem Angesicht, von den Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nicht die Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen, mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Bei dem Herrn ist Rettung. Das ist das, was Jona begreift am Schluss der ganzen Sache. Erstaunlicherweise später, dass er dann, was drauf ankommt, immer damit zu hadern hat, dass bei dem Herrn Rettung ist. Aber das ist, was er erstmal selber erfahren hat. Aber gehen wir mal ganz kurz so Schritt für Schritt durch. Was passierte da? Da bestellte der Herr einen großen Fisch. Ich hoffe, das bleibt hängen und das sollte uns auch ständig bei uns bleiben. Es geht hier aber nicht um diesen großen Fisch. Schlägt man die Kinderbücher auf und in Jona-Geschichte, da ist ein Wal und der schluckt gerade Jona. Das ist so, was wir im Bild haben. Ein großer Fisch. Aber die Aussage, da dreht sich gar nicht hier um diesen Fisch nicht, wie konnte Jona 3 Tage jetzt wissenschaftlich da und 3 Nächte überleben, hat ihn die Säure nicht zerfressen, hat ihn der Fisch nicht zerkaut, hat er genug Sauerstoff gehabt und all diese Dinge, das sind ja die Theologen, vor allem die historisch kritischen, die debattieren und die sagen, das kann nicht funktionieren und deswegen haben wir hier eine Sage, das ist eine Metapher, das ist irgendeine Geschichte. Aber es ist nicht wahr. Es ist also nicht wirklich so geschehen. Ich glaube, dass es wirklich so geschehen ist. Also wenn ich mit so einem Glauben an die Bibel rangehe, dann kann ich das meiste von ihr streichen. Ja? Weil ich an die Wunder Jesu streichen kann. Ich glaube daran, weil das Wort Gottes einfach so sagt, Jona war. Und ich glaube vor allem daran, weil Jesus Christus gesagt hat, dass Jona das getan hat. Jesus hat gesagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte, so werde ich auch ich sein. Wenn Jesus das sagt, dann glaube ich es ihm. Er weiß es. Und dem glauben wir. Deswegen müssen wir uns auch da prüfen und auch die Kollegen, die da das in Frage stellen und sagen, ich glaube an Jesus, aber an die Jona-Geschichte glaube ich nicht, da haben wir ein Problem. Entweder glaubst du oder glaubst du ihn nicht. Glaubst du seinem Wort, dann glaub auch alles. Und das, er sagt, dass so ist es. Also, wie das war, das ist der Schwerpunkt, nur noch wichtig für uns, spielt keine Rolle. Und jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung abzuhalten, wie das eventuell sein könnte, würde an dem Text und an dem Sinn des Textes voll vorbeigehen. Denn der Text selber und die Bibel, so wie sie inspiriert und die Intention, was sie uns zu sagen hat, die legt überhaupt keinen Schwerpunkt. Und Jona hat sich da durchgeschlungen und dann saß er da in der Ecke und fand einen Fisch zum Überleben. Keine Ahnung, wird uns überhaupt nicht berichtet, wie er es geschafft hat jetzt 3 Tage, was er getrunken hat und so. Das ist auch nicht die Aussage, sondern das ist nur ein Vers. Gott bestellt, die Natur gehorcht, der Fisch kommt angeschwommen und verschlingt. Und dann heißt am Schluss, und der Herr befahl, dem Fisch, Vers 11, und er spielt Jona ans trockene Land. Das war's. Also die ganze Fisch schluck, Fisch puck, das war's. Und der Fisch macht. Bockt nicht wie Jona oder so, sondern er macht's einfach. Ja. Ob der Jona jetzt zum Kotzen fand oder so, das ist eine andere Sache. Aber er gehorcht einfach. Und das ist, darum geht's auch nicht. Sondern ab Vers 2 bis 10, das ist die Kernaussage von was passiert und was will Gott mit dieser Geschichte uns sagen. Und da überliefert uns er ein herrliches Gebet, eigentlich 2 Gebete, wenn man ganz genau hinschaut. Das ist nicht ein Gebet, sondern es sind 2 Gebete, die wir hier haben. Da heißt nämlich, drei Tage und 3 Nächte, Vers 2, und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Also, was wir uns jetzt überliefert wird, ist, dass uns berichtet wird, was Jona getan hat, als er im Bauch war. Ja, also das ist das Erste. Er steht wirklich, er betete zu dem Herrn, zu seinem Gott aus dem Bauch des Fisches und sprach. Und dann wird uns überliefert, was er dann gesprochen hat, im Bauch. Das müssen wir im Kopf behalten. Er ist jetzt im Bauch des Fisches. Und dann sagt er, ich rief aus meiner Bedrängnis. Und wann war die Bedrängnis? Im Bauch? Saß er da und jetzt sagt, ich komme um, ich werde sterben und jetzt schrei ich zum Herrn, als der Fisch ihn verschlang? Nein, da heißt es, ich rief aus der Bedrängnis zu meinem Herrn und er antwortete mir, wann? Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme, wann war das? Du hattest mich in die Tiefe geschmissen Und dann ein paar Verse weiter. Wasser umfing mich bis an die Seele und die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich über mein Haupt. Wann schrie Jona zum Herrn? Nicht im Bauch des Fisches. Im Wasser. Sogar noch wo genau? Am Grund. Er lag schon da, wo Seetang sich um sein Haupt schlang. Also es ist nicht dieses Bild, was ich immer lang hatte, die Leute schmeißen Leuten Jona ins Meer, plumps und dann so wie man Köder ausschmeißt und kommt ein Riesenfisch, Hai, was auch immer, ja, schnapp, alles klar, Köder aus, Jona sofort verschluckt. Und Jona, Panik, ich komme um, ein Fisch hat mich gefressen, Gott, hilf mir. Das ist nicht die Situation. Die Leute schmeißen Jona raus, er sinkt und wie man das so schön sagt, Sekunden gehen dadurch sein und er lässt das Leben Revue passieren und er merkt, ich sterbe, jetzt geht es dem Ende zu. Er ringt, er kämpft ums Überleben und jetzt sagt, jetzt ist aus. Spätestens als er dann und unten auf den Meeresboden kommt und Seetang um ihm die ganzen... Da und da, interessant ist es, wie das geschehen ist, wie er das machen konnte, aber wahrscheinlich im Inneren, nicht laut. Er schrie zum Herrn. Und das ist auch wieder, das ist so das Schlüsselwort. Ich schrie aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Und Psalm 34 habe ich gerade eben vorgelesen. Die den Herrn fürchten, die ihn anrufen, die mich anrufen, die rette ich. Und Jona, Gott führt Jona in so eine extreme Situation, wo er wirklich sagt, es ist aus. Und er sieht das auch als ein Eingreifen Gottes. Das ist ja ganz interessant. Er sagt, und du hast mich in die Tiefe geworfen. Nicht die bösen Seeleute haben das getan oder so. Du, das ist dein Gericht an mir. Das ist dein Eingreifen an mir. Du hast mich dahin geworfen, um zu zerbrechen. Um zu zerbrechen. Das erkennt Jona. Das ist die Furcht des Herrn, die langsam ihm zur Erkenntnis wird. Ich fürchte den Herrn, sagt er noch in Kapitel 4. Und jetzt hier kommt die Erkenntnis, wer er ist, was er getan hat. Denn ich habe erkannt, dass um meinetwillen das Ganze geschieht. Jona ringt, aber, und das ist das Gute, es ist Jona, auch wenn Jona auf der Flucht von Gott ist, von seinem Willen, weil er es nicht nachvollziehen kann, weil er es vielleicht nicht gönnen kann, nein, weil er Probleme hat, dass es mit seinem Volk was zu tun hat. Jona, es ist immer noch, der Gott ist immer noch Gott Jonas. Es ist immer noch sein Gott. So weit ist er von Gott noch nicht entfernt, dass Gott ihn da nicht rettet. Das ist ganz interessant, wie er das sagt. Und Jona betete zum Herrn und jetzt seinem Gott. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage zu seinem Gott. Saul, der erste Könige, wenn er in die schwierigen Situationen kam, dann hat er zum Samuel, dem Propheten, gesagt, komm und bete zu deinem Gott, er soll mir helfen. Der Gott Israels war nicht Gott, der Gott Sauls. Das war ein Riesenproblem. Und deswegen war Saul auch nie bereit, richtig Buße zu tun. Es ging immer um ihn. Dagegen, die Parallele ist ja, der König nach dem Herzen Gottes ist David. Und was macht David so aus, dass er so fehlerlos war? Nee. Dass er perfekt war? Nee. Gut, er sah gut aus. War schön den Bräunen gehabt und so. Aber das war nicht das, was Gott an ihn liebte. Was liebte Gott an David so? Psalm 51. Buße. Herr, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Vergib mir, reinige mich. Das ist das Wesen. Und Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Der begreift, der die Situation richtig einschätzt, der meinen Propheten oder meinen Reden akzeptiert, mein Gericht, und Buße tut. Das ist so einen Menschen, so ein König will ich. So einen Menschen will ich. Einer, der es einsieht. Und genauso rief David zu seinem Gott. Und Jona auch. Und das ist das Interessante. Jona auch auf der Flucht. Und das ist ein Trost. Aber es ist immer noch sein Gott. Und dann, wenn es darauf ankommt, weiß er, an wen er sich wenden soll. Und er ruft Gott an. Meine Frau, ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal hier gesagt habe, aber meine Frau bringt den Kindern in der Sonntagsschule, beziehungsweise im Religionsunterricht, den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, an fünf Fingern. Zumindest den ersten Vers bringt sie den bei. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Kann man sich leicht merken, auch für uns, die alten Hasen. Und dann, wenn sie das aussagen können, dann fragt sie, und was ist der wichtigste Finger? Der Herr ist mein Hirte. Und dann, richtig, da war das mein, genau. Und ich habe deswegen hier einen Ring. Es ist, weil es mein Hirte ist. Es ist nicht irgendein Hirte. Es ist meiner. Darauf kommt es an. Dass der Herr ist, ist er. Ob das jetzt, das macht keinen Unterschied. Er ist der Herr der Herrscharen. Dass er der Schöpfer ist, das ist er. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer gemacht hat. Das ist keine Frage, ob ich daran glaube oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Dadurch wird er nicht weniger Herr. Dadurch wird er nicht weniger Schöpfer. Aber das Wichtige ist, dass er mein Herr und Schöpfer ist. Dann habe ich was damit zu tun. Dann erfahre ich, was das bedeutet. Dann kennen, dann ist es mein Herr und mein Schöpfer. Darauf kommt es an. Weil dadurch kommt erst Rettung. Das ist beim Jona der Fall. Es ist sein Gott. Und er wendet sich an seinen Gott. Aus dem Bauch. Und jetzt in diesem Fischbauch haben wir eigentlich zwei Gebete. Und das, was er im Bauch betet, ist ein Psalm. Es ist ein Dankespsalm, ein Lobpsalm. Nochmal, Jona betet im Bauch und er betet da nicht um Hilfe und nicht um Rettung, sondern er dankt Gott für seine Rettung. Ganz interessant, ja? Jona dankt im Bauch des Fisches für seine Rettung. Bei dir ist Rettung. Das ist eine Aussage. Und dann spie der Fisch Jona ans Land. Das heißt, Jona sitzt nicht im Bauch und denkt, jetzt ist aus, mein Leben ist verronnen. Herr, bitte rette mich. Sondern er erfährt im Bauch Rettung. Also anders formuliert, Jona sieht in dem Fisch nicht Gericht, sondern Gnade. Er sieht im Fisch Rettung. Also er sinkt dahin und dann schreit er, als alles um ihn auf Seetank und so, wo er sagt, es ist vorbei. Und dann das Letzte, Herr, hilf, ich schreie zu dir. Und Gott erhört und dann kommt Gott, schickt Gott Rettung. Und er könnte es ja machen wie schon in Drücken Jona aus dem Wasser. Nein, er schickt Rettung in Form eines Fisches. Und Jona empfindet auch das Verschlucktwerden vom Fisch. Nicht, oh Mann, von den traufenden Regen. Ja, ich habe gebeten, mir zu helfen. Jetzt kommt ein Hai oder ein Wal oder ein Seeungeheuer, was auch immer das war. Ja, na toll, danke, echt tolle Rettung. Ja. Also, hätte ich mir auch anders vorstellen. Was wir vielleicht beim Durchlesen ja nicht als Rettung vielleicht gesehen haben oder sehen, oder vielleicht haben wir es auch, das ist schön. Aber hier, was Gott hier macht, und Gott bestellt einen Fisch, das ist Gott bestellte Rettung. Um Jona zu holen, aus der Tiefe rauszuholen, das war der Sinn von diesem Fisch. Gott rettet Jona. Und das ist das, und er sitzt da, und also die Situation ist immer noch düster. Wirklich, wortwörtlich wahrscheinlich düster, ja, dunkel. Ja, Kerze hat er keine dabei gehabt oder so, eine Taschenlampe. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es ihm zumute war, wie viel Platz er da drin hatte. Keine Ahnung. Groß genug wohl, dass er ihn verschlingen konnte. Aber er liegt da im Bauch und sagt, Gott hat mich gerettet. Das ist mal Optimismus. Das ist mal eine Perspektive. Das ist mein Vertrauen. Vor ein paar Sekunden lag ich da nach unten und war kurz vorm Sterben. Es ist aus mit mir gewesen. Er beschreibt es so: Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. All deine Wogen und all deine Wellen gingen über mich dahin. Und da empfindet er und sagt: Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen. Verstoßen bin ich, Wasser umfing mich und so weiter. Also, das war's. Der Erde, Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Fertig. Also für ihn war es, das letzte Wort ist gesprochen, oder? Und da, das ist das zweite Gebet. Das eine Gebet ist das Lob, ein Lobeshymnus, ein Psalm. wie Jona. Das ist auch von der Dichtung her, aber darauf möchte ich nicht eingehen, so wie im Hebräischen da hier aufgeschrieben. Das ist wirklich so wie ein Psalm, wie wir in den Psalmbüchern finden. So ist es auch aufgebaut, Kapitel 2. Es ist ein Psalm, ein Dankespsalm. Aber das erste Gebet war, bevor Jona loben und danken konnte, war ein Bußgebet. Ein Gebet der Reue. Jona begreift und sagt, es ist, Herr, du warst das. Du hast Hand an mich gelegt. Die Situation ist nicht einfach außer Kontrolle, sondern du hast es getan. Du hast mich in die Tiefe geworfen. Du hast mich zerbrochen. Du hast mich dahingegeben. Also er nimmt das jetzt aus der Hand Gottes. Er reflektiert das Ganze und er tut Buße. Ja? Und er beschreibt das Ganze. Er sieht, und dann ist ganz interessant, er sagt, da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Von was ist denn der Jona geflohen? Vom Angesicht des Herrn. Also er sagt, ich bin verstoßen von deinem Angesicht bin ich verstoßen. Und was ist dieses Angesicht Gottes? Ist doch die Gnade, oder? Du hast mich dahin gegeben. Ich bin entfernt von deiner Gnade. Und dann, aber dann kommt diese Hoffnung, und schaut mal, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Und was ist der Tempel? Heißt das, dennoch werde ich mal nach Jerusalem pilgern? Also gibt Jona die Hoffnung nicht auf oder so? Was ist der Tempel gewesen? Es ist der Ort, wo Gott gewohnt hat, die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der Ort der Sühnung. Da ist wird Sühnung durchgeführt, das Schlachtopfer und so weiter. Da wird Gemeinschaft mit Gott möglich gemacht. Also, und das ist das Hoffen Jonas. Er sagt, jetzt ist Gericht an mir. Du zerbrichst mich, du richtest mich. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, habe das Vertrauen, dass du Frieden schaffen wirst. Dass ich wieder Gemeinschaft mit dir haben kann. Das ist der Glaube, das ist der lebendige Glaube, den Jona hier hat. Ich werde wieder Gemeinschaft mit dir haben. Dann weiter Wasser und dann beschreibt er diesen Zustand nochmal. Zu den Gründen der Berge sank ich, der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Und dann kommt das ist ineinander verwoben, und da kommt dieser Lobeshund. Da führtest du mein Leben aus der Grube herab, mein Gott. Da hast du mir einen Fisch geschickt. Da, als es fast aus war, da hattest du mich gerufen. Das ist so ein Lobesschrei, ist das. Wieder, da führtest du mein Leben aus der Grube. Herr und mein Gott. Wieder, nicht einfach Herr und Gott, Herr und mein Gott. Das ist Jonas Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir. In den heiligen Tempel. Wohin? Wieder an den Ort der Sühnung. Was ist die Grundlage, dass Gott unsere Gebete erhört? Dass Gott sich von uns nicht abwendet, wenn wir bocken, wenn wir seinen Willen nicht tun, wenn wir keine Lust haben auf seinen Willen? Was ist für uns die Garantie, trotzdem, wenn wir in der Not sind, wenn wir aber Gott trotzdem zu ihm kommen, dass er auf uns hört und uns rettet? Was ist der Grund? Es ist der Ort der Sühnung. Und das ist Jesus Christus. Das ist im Römerbrief verankert. Paulus beschreibt es ganz deutlich. Hebräerbrief beschreibt. Das ist der Ort der Sühnung. Und das ist der neue Tempel. Jesus hat durch sein Blut, durch seine Erlösung für uns den Weg vorbereitet. Deswegen haben wir Zugang zu ihm. Können Vater nennen. Deswegen können wir auch sicher sein, dass er auch unsere Gebete erhört. Und das ist schon hier bei Jona verankert. Jona weiß, dass Gott ihn erhört aufgrund der Sühnung, aufgrund des Ortes der Sühnung. Mein Gebet kam zu dir. Und jetzt kommt Vers 9, und das ist etwas merkwürdig. Wenn man das so durchliest, dann stößt man so ein bisschen auf. Das ist so ein Holperstein eigentlich. Was hat dieser Vers da zu suchen? Da heißt es, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. So mittendrin. Ich lese nochmal, als meine Seele verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen, mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Das ist so ein komischer Vers, der hier irgendwie drin auftaucht. Was meint er? Aber die Aussage ist eigentlich ganz, ganz einfach. Herr, die auf nichts, im Hebräischen heißt dieses Götzen, heißt eigentlich nichts. Also das Wort für Götzen heißt nichts. Luft, nichts. Die sich auf nichts verlassen, haben keine Möglichkeit auf Gnade. Denn nur bei Gott ist Gnade. Die verlassen ihre Chance auf Gnade. Die sich auf nichts, auf Götzen stützen. Wir haben das bei den Seeleuten ja gesehen. Am Anfang haben sie sich auf Götzen gestützt, passierte nichts. Dann, als sie sich auf den Herrn verlassen, dann ist Rettung eingetreten. Und Jona sagt, mein Schreien ist nicht zu irgendeinem Gott, der nichts hört, der nichts sieht, der nicht antwortet. Das ist ein lebendiger Gott. Diejenigen aber, die sich auf nicht diesen Gott verlassen, da gibt es auch keine Chance, da gibt es auch keine Gnade. Aber bei dir ist Rettung, bei dir ist Gnade, weil du bist einer, der hört, wenn man dich anruft. Und dann sieht man die Veränderung von diesem Sturischen, von dem Resignierten, von dem Jona, der nichts mehr wissen will. Und dann wird er von Gott zerbrochen und dann diese Aussage, ich will dir Opfer bringen. Ich will mein Leben dir wieder weihen. Mit der Stimme des Lobes. Ist interessant, ja? Der hat ja keinen Platz gehabt, da im Bauch jetzt einen Altar aufzubauen. Es sei denn, der Fisch hat ein paar Steinchen da geschluckt oder ein Lähmchen oder so und dann konnte das Opfer. Nein, also der. Und dann sagt, mein Opfer ist was für ein Opfer? Und das könnten wir hier, Paulus übrigens greift das im Römer 12 nochmal auf. Was ist unser Opfer? Was ist sein Opfer da? Es ist die Stimme seines Lobes. Das ist ein Opfer. Interessant. Das, was vor Gott ein Wohlgeruch ist, annehmbar. Das ist dieser Psalm. Das ist das, was ich ihm sage, nämlich Buße tue. Wenn ich bekenne, wer ich bin und wer Gott ist. Wer im Recht, wer im Unrecht ist. Und wenn ich vor ihm Buße tue, das ist das, was Gott annehmbar ist. Das ist ein Opfer, das angenehm ist, ein Wohlgeruch für Gott. Wo Gott sagt, das nehme ich an. Ich will es dir bringen. Mit der Stimme meines Lobes, was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Ich werde mich aufmachen. Ich werde deinen Willen tun. Liebe Geschwister, Buße ist nie etwas nur im Kopf. Zu begreifen, zu sagen, ja, da liege ich falsch. Es tut mir leid. Und dann weiter darin zu leben. Das ist nicht Buße. Sondern wirklich erkennen, begreifen, durch diesen Zerbruch gehen, heißt Sinnesänderung. Paulus nennt das im Römer 12. Da verändert sich mein Denken und mit meinem Denken verändert sich auch mein Handeln. Ich glaube, wenn ich wirklich an etwas glaube und etwas verinnerlicht habe, dann wird es auch mein Handeln beeinflussen. Wenn es nicht tut, dann müssen wir uns fragen, ob unser Glaube an diesem Punkt echt ist. Oder ob wir es wirklich verstanden haben. Ob es wirklich uns verändert hat. Bei Jona hat es scheint getan. Und dann diese Aussage, dieses Verständnis, und das ist das, was Gott Jona jetzt gelehrt hat durch die ganze Situation. Jona, schau mal, bei mir ist Rettung. Bei mir ist Rettung. Jona muss es lernen. Bevor er jetzt hinausgehen kann und zu denen diese Botschaft bringen kann, muss Jona diesen Zerbruch durchmachen, muss Gott ihn dazu vorbereiten und er muss es an seinem eigenen Leben auch erfahren. Wenn ich Gott anrufe, hilft er mir. Rettet er mich. Ja, das ist die Botschaft. Das ist das, was mich so am Alten Testament so fasziniert. Dass es sich das durchzieht von Anfang an, dass, wie Gott sich vorstellt. Wie er sich zu erkennen gibt. Was wir von ihm begreifen und sehen sollen. Und vor allem, was wir in Anspruch nehmen sollen. Und das andere ist, dass nicht jeder Fisch ein Gericht Gottes ist. sondern dass es Gnade ist, dass es Rettung ist. Vielleicht sind wir wirklich so am Boden, am Ende und einige von uns und sagen, es geht nicht mehr weiter, das war's. Seetang schlängt sich über mein Haupt. Und dann geschieht etwas und dann sagt, ja, was soll das jetzt aber? Es vielleicht in die Perspektive zu sehen und sagt, da greift Gott ein. Auch wenn es in erster Linie jetzt nicht so in die Rettung ist, die ich mir gewünscht habe. Aber Gott greift ein. Vielleicht ist es dann ein schmerzvoller Weg, aber das ist ein Weg der Genesung. Ein Weg der Genesung. Ein Weg, der uns wieder von der Tiefe nach oben bringt. Mit Sicherheit ist nichts Angenehmes, ausgekotzt zu werden. In dieser Lache zu liegen, ja. Jonah hat es nicht genossen. Aber er sah darin diese Rettung. Und das ist mein Wunsch, dass wir diese Perspektive bekommen. Zu einem, diese Situation richtig einzuschätzen und bei Gott Buße zu tun. Und das andere, im Gericht Gnade zu sehen. Weil das zieht sich durch das Ganze, wirklich, das ist die Botschaft. Im Gericht Gnade. Wenn man diese Perspektive nicht hat, dann wird man die Offenbarung nie verstehen. Ich will jetzt nicht ein neues Fass aufmachen und hier einen weiteren Sprung, aber nur als Anstoß. Dann wird man die Offenbarung immer nur sehen, sieben Zornesschalen, sieben Posaunenschalen, also alles Zorn, 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 Gericht, Gericht, Gericht. Aber in diesem Gericht ist immer Gnade, immer ein Aufruf zur Umkehr. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Gott gibt immer noch die letzte Chance, kehrt um. Und damit der Mensch aufwacht, damit er zum Nachdenken kommt, Umdenken kommt, lässt er solche Gerichtssituationen gehen. Wie bei Israel, zieht sich durch bis zur Offenbarung. Es ist immer ein Aufruf zur Umkehr. Und dann heißt es, und sie wollten nicht. Und sie spotteten noch mehr. Gut, dass Jonah hier nicht spottet, sondern umkehrt. Und diesem Gericht die Gnade Gottes erkennt. Mögen wir auch das. Auch jetzt in Situationen um uns herum, dass wir im Gericht die Gnade Gottes erkennen und ihn dafür loben und preisen, einen Psalm singen. Denn es ist unser Gott, ein Gott der Rettung. Das ist etwas, was wir haben, was die Welt nicht hat. Ob gesundheitlich bei uns alles zusammenbricht, ob wirtschaftlich bei uns zusammenbricht, ob familiär bei uns zusammen alles bricht. Wir haben im Gericht Gottes haben wir die Verheißung der Gnade und seiner Rettung. Wenn es unser Gott ist, wenn ich sagen kann, es ist mein Herr, mein Retter. Amen.